Ja. Ich muss mich noch was einrichten. Vor 6 Jahren habe ich schon mal hier gestanden. 2008 habe ich einen Vortrag gehalten. Das war das erste Jahr, als ich hier mitgearbeitet habe. Und heute kann ich das ja ehrlich sagen, das war mein allererster Vortrag, den ich überhaupt gehalten habe. Vor 6 Jahren hätte ich das nicht so ehrlich gesagt von hier vorne. Mittlerweile habe ich einige Vorträge gehalten. Der Vortrag damals war sehr kurz, heute der ist länger. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema zusammen. Das ist ein ganz komplexes Thema. Und das, was ich sage, ist ja schon eigentlich ein Überblick und kann gar nicht so sehr ins Detail gehen. Als ich mich gedanklich mit dem Thema befasst habe, da habe ich irgendwann zwischendrin so während meiner Hausarbeit, weil das läuft dann immer so ab, das Thema läuft so nebenher, auch wenn ich im Haushalt was mache, wenn ich also nicht mit dem Kopf arbeiten muss, habe ich auch nochmal über den Titel nachgedacht, Nichts ist mehr wie es war. Und wer schriftlich eingeladen wurde, hat vielleicht festgestellt, dass es einen Rechtschreibfehler gab bei dem war. Wir haben nämlich war mit H geschrieben, von Wahrheit. Wer es nicht gemerkt hat, ich habe uns damit geoutet. Und ich habe dann so für mich gedacht, ja, aber Menschen, die von Kindheit an traumatisiert worden sind, ich glaube, bei denen stimmt das überhaupt nicht, dass sie so feststellen, nichts ist mehr, wie es war. Denn die erleben ihr Befinden von Kindheit an, die kennen es gar nicht anders, dass ihre Seele bestimmte Dinge so empfindet, wie sie sie empfindet. Menschen, die im Erwachsenenalter ein Trauma erleben, für die stimmt es sicher. Denn ich glaube, wenn man im Erwachsenenalter ein Trauma erlebt, dann kann man wirklich feststellen, es kommt alles ins Wanken. Mein ganzes Leben gerät ins Wanken. Alles das, was ich bisher empfunden, gelebt, gefühlt habe, alles ist plötzlich anders. Aber für andere Menschen, die haben es immer so erlebt. Und dieser Unterschied, denke ich, zeigt auch schon, wie komplex dieses Thema ist. Es ist fast unmöglich, etwas zu Ursachen, Wirkungen und Hilfen zu sagen, was dann für alle gilt und wo man sagen kann, ja, da gibt's aber auch jetzt nichts anderes, so ist es, sondern es gibt ein ganz breites Spektrum. Und Trauma ist ja im Moment ein Thema, was in ist. Immer wieder gibt es Berichte in den Medien. Viele Fernsehfilme haben sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe also in der letzten Zeit im Fernsehen einige gute Spielfilme gesehen, wo die Folgen von Traumatisierungen bei Menschen sehr gut rübergekommen sind, was das also bei Menschen auslösen kann. Und auch in der Öffentlichkeit hört man ja immer wieder Sprüche, das hat mich jetzt traumatisiert. Mein jüngster Sohn, also gestern 22 geworden, der sagte vor einiger Zeit über ein Erlebnis, das er als Zweijähriger hatte, unter diesem Trauma leide ich immer noch. Wir haben ihn damals für 1-2 Stunden zu einer Freundin mit einem gleichaltrigen Kind gegeben, weil ich dringend zum Zahnarzt musste vormittags und da hat es ihm nicht gefallen. Und er stand wohl die ganze Zeit an der Tür und hat geschrien und hat da mit den Fäusten gegen die Haustür gebollert. Und das war eben dieses Trauma. Und ja, wenn er sich da noch so dran erinnern kann, ich denke, das Erlebnis war sehr einschneidend, wobei ich auch denke, vieles ist vielleicht aus der Erzählung von uns dann noch gekommen, dass er sich dran erinnern kann. Aber mit meinen Kenntnissen über Trauma und Traumafolgestörungen würde ich sagen, es war kein Trauma oder zumindest hat er keine Traumafolgestörung davon mitbekommen. Aber das zeigt, wie leicht uns der Begriff immer wieder über die Lippen geht, dass wir traumatisiert sind. Was haben wir uns gedacht, hier bei Maranatha so ein Thema anzubieten? Wir wollen jetzt nicht einfach auf den fahrenden Zug dieses In-Themas aufspringen, sondern es ist unser Anliegen, sensibel für dieses Thema zu machen, grundlegende Informationen zu geben und Hoffnung zu geben für Menschen, die traumatisiert sind, dass sich etwas verändern kann und dass auch sie zu einem lebenswerten Leben finden können. Das finde ich ganz wichtig. Und obwohl das Thema heute so in ist, ist es ja keine neue Erfindung, sondern Traumatisierungen hat es immer schon gegeben. Selbst in der Bibel gibt es schon Traumatisierungen. Mir ist die Geschichte von Isaak eingefallen, dem Sohn von Abraham, den Abraham ja auf Gottes Geheiß opfern sollte. Und Gott stoppt den Abraham erst, als Isaak schon auf dem Altar liegt, festgebunden, und Abraham schon das Messer gezückt hat. Diese Geschichte wirft insgesamt für mich immer viele Fragen auf, die aber hier nicht verhandelbar sind oder nicht das Thema sind. Aber ich glaube mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass dieser Isaak ein Trauma erlebt haben muss in dieser Situation. Und wenn wir das weitere Leben des Isaak verfolgen, dann kann man davon ausgehen, dass auch sein weiteres Leben von dieser Traumaerfahrung bestimmt war. Als Isaak schon lange mit Rebekka verheiratet war, ein Beispiel, suchte er irgendwann beim Philisterkönig Zuflucht, und weil seine Frau so schön war, hat er sie als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, er könnte getötet werden, wenn die Philister wissen, das ist meine Frau. Eigentlich dachte ich, eine irrationale Annahme, aber für einen Menschen, der schon mal eine todesnähe Erfahrung erlebt hat, auch aus einer Situation heraus, wo er mit Sicherheit nicht damit gerechnet hat, dass er getötet werden sollte, für den ist das wahrscheinlich keine irrationale Annahme, sondern aus diesem Erleben heraus hat er diese Befürchtung gehegt. Aber auch in der jüngsten Vergangenheit gibt es viele Zeiten, die auch Traumatisierte hervorgebracht haben kann. Ich denke ganz besonders an die beiden Weltkriege, aus denen mit Sicherheit viele Menschen mit Traumatisierungen und Traumafolgestörungen hervorgegangen sind. Ich habe gerade in der letzten Zeit sehr viel über meine Eltern nachgedacht. Die sind beide schon viele Jahre tot. Und ich kann auch nicht mehr fragen, wie es denn damals so war. Aber mein Vater war einer der Letzten, die in den Krieg eingezogen wurden und der dann mit einer nicht mehr reversiblen Gehirnverletzung nach Hause kam. Von meiner Mutter weiß ich gar nicht so viel, was sie im Krieg erlebt hat. Aber so wie ich sie erlebt habe, würde ich sagen, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einer Traumafolgestörung gelitten hat. Und die Atmosphäre zu Hause bei uns war davon geprägt. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass es besonders fröhlich zuging, dass es besonders lebendig zuging. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber die Atmosphäre war sehr gedeckelt. Über den Krieg gesprochen und über die Erlebnisse, die meine Eltern hatten, wurde bei uns ganz wenig. Und auch das ist eine ganz typische Sache der Kriegsgeneration. Die Erlebnisse wurden totgeschwiegen. Wenn ich nicht darüber rede, dann ist es auch nicht passiert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es eine adäquate Hilfe nicht gegeben hätte. Erst in den 80er Jahren hat man adäquate therapeutische Hilfen für Leute mit Traumatisierungen entwickelt. Und auch erst in letzter Zeit scheinen wir uns in Deutschland zuzugestehen, dass auch diese Kriege für uns Deutsche viel Leid verursacht haben und dass daraus auch viel an psychischen Krankheiten bis heute vorhanden ist, und es wird heute erst öffentlich diskutiert. Und deshalb ist es sinnvoll und auch notwendig, dass das Thema Trauma und Traumabearbeitung so im Fokus im Moment steht. Zumal man ja heute auch weiß, dass Trauma generationsübergreifend wirken können. Man weiß, dass traumatisierte Eltern über die Bindung Traumagefühle an ihre Kinder weitergeben. Und das, denke ich, ist in ganz vielen Kriegsfamilien geschehen. Ich bin heute auch überzeugt, dass ich eine Ecke von dem abgekriegt habe, was meine Eltern gelebt haben, und dass ich mittlerweile aber Wege gefunden habe, auch Dinge zu verändern. Und die Gefahr, dass traumatisierte Eltern ihre Kinder wieder traumatisieren, ist nach wie vor sehr groß. Es ist also gut, dass wir sensibel sind für dieses Thema, denn die Behandlung von Trauma ist etwas anderes als die Behandlung anderer psychischer Störungen. da muss man ganz speziell mit umgehen. Doch, und auch das möchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen, nicht jedes belastende Ereignis ist ein Trauma. Belastungen und manchmal auch schlimme Lebensereignisse gehören zu unserem Leben dazu. Wir können uns ihnen stellen und sie verarbeiten. Der Unterschied zwischen einem belastenden Lebensereignis und einem Trauma besteht darin, dass ein belastendes Leben, Moment mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das tut's nicht. Nee, ich würde mal sagen, die Batterie ist nicht. Die Batterie tut's nicht, aber vielleicht kann ich hier weitermachen. Also der Unterschied zwischen einem belastenden Lebensereignis und einem Trauma besteht darin, dass ein belastendes Lebensereignis verarbeitet werden kann und dass ein Trauma aufgrund seiner Beschaffenheit eben nicht so ohne weiteres verarbeitet werden kann. Und deshalb werden wir uns heute grundlegend mit drei Fragen beschäftigen, die auch schon im Titel angegeben sind. Einmal, was ist ein Trauma oder wie kommt es überhaupt zu einem Trauma? Was bewirkt ein Trauma? Und welche Folgen hat es? Und was hilft zur Bewältigung eines Traumas?
Frage, können Sie vielleicht noch eine Erklärung geben? Was ist ein belastendes Erlebnis? Wo ist die Abgrenzung?
Ich würde Folgendes sagen. Ich halte meinen Vortrag. Und alle Fragen bitte im Kopf festhalten. Und nach dem Vortrag kann man mich persönlich ansprechen. Ja? Gut. Also, wir kommen zu dem ersten Punkt. Was ist ein Trauma? Oder wie kommt es zu einem Trauma? Ich habe gesagt, ein Trauma kann nicht normal verarbeitet werden. Und hierfür ist es sinnvoll, sich erst einmal anzusehen, wie denn überhaupt eine normale Verarbeitung in unserer Psyche gelingt. Wenn wir etwas Wesentliches erleben, und da ist es egal, ob das positiv oder negativ ist, dann beschäftigt uns dieses Ereignis noch einige Zeit nach diesem Ereignis sehr intensiv. Aus meinem Leben fallen mir da positiv die Geburten meiner Kinder ein. Diese Geburten und die Gefühle, die auch nach der Geburt der Kinder da waren, das war eine ganze Weile sehr präsent bei mir. Die Erinnerung war sehr lebendig. Ich konnte das sehr gut wiedererzählen, wie das so alles für mich war. Ich konnte den Ablauf wiedergeben und ich konnte auch die Gefühle, die dazu gehörten, sehr gut beschreiben. Und ich konnte sie nicht nur beschreiben, sondern ich konnte sie eine ganze Weile auch noch richtig nachempfinden, so als wäre es gerade heute geschehen. Mit der Zeit hatte dieses Ereignis aber immer weniger Raum in meinen Gedanken und auch das Nachempfinden der Gefühle wurde immer schwächer. Heute weiß ich, dass ich drei Kinder geboren habe. Ich weiß auch in etwa, wie der Ablauf war. Ich weiß auch in etwa, was ich empfunden habe. Aber ich kann dieses Gefühl nicht mehr reproduzieren. Das Ganze ist in meinem biografischen Speicher oder in meinem biografischen Gedächtnis abgelegt. Ein negatives Ereignis war ein Autounfall, den ich vor gut 2 Jahren bei uns an der Autobahnausfahrt in Düren hatte. Mir ist nichts passiert. Aber es war eindeutig ein belastendes Lebensereignis. Ich habe mich ziemlich erschrocken und auch, naja, das ist halt einfach eine ganz unangenehme Sache. Und auch in den nächsten Tagen habe ich immer wieder gedanklich dieses Ereignis durchgespielt. Ich habe ganz vielen Leuten davon erzählt und ich konnte mich genau an die Gefühle und Gedanken in den einzelnen Etappen erinnern. Und ich konnte diese Gefühle auch genauso spüren wie in dem Moment. Nach einigen Tagen wurde mein Bedürfnis, davon weiter zu erzählen, geringer. Die Gedanken daran ließen nach. Aber wenn ich über die Autobahn nach Hause kam und an der Ampel stand und dann daran dachte, dann konnte ich das Gefühl noch recht gut nachempfinden. So nach einigen Monaten stand ich irgendwann auch mal an der Ampel und dachte, ja, ich weiß, dass der Unfall passiert ist. Ich weiß auch noch in etwa kognitiv da oben, wie ich mich gefühlt habe. Aber das Gefühl war nicht mehr präsent. Ich konnte es nicht mehr reproduzieren. Und ich denke, das ist normale Verarbeitung. Irgendwann wird das Ereignis im Gehirn, im biografischen Speicher abgelegt. Wir wissen, wann es passiert ist, dass es passiert ist. Ich weiß meine Gefühle noch, aber diese Gefühle gehören nicht mehr zum Hier und Jetzt. Sie gehören in die Vergangenheit. Wenn ich ein Ereignis als Trauma erlebe, dann ist dieser Verarbeitungsprozess gestört. Und wie er gestört ist, das werden wir uns in Kürze anschauen. Aber zuerst vielleicht noch dazu zu sagen, es gibt bestimmte Ereignisse, die sind sozusagen prädestiniert, ein Trauma auszulösen. Das nennt man auch traumatogene Ereignisse. Das sind zum Beispiel Unfälle, aber auch Zeuge eines Unfalles zu sein. Das ist Opfer eines Verbrechens zu sein, Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, Vernachlässigung in der Kindheit, aber auch Operationen und andere ärztliche Eingriffe. Wir erleben aber nicht alle diese Situationen automatisch als Trauma. Ob wir eine Situation als Trauma erleben oder eben nur als belastendes Lebensereignis, hat etwas damit zu tun, ob wir beim Durchleben dieses Ereignisses Bewältigungsstrategien haben, um mit dem Schlimmen, was wir erleben, adäquat umzugehen. Oder ob wir uns in der Situation hilflos und ohnmächtig fühlen. Und so wird es auch in der Literatur definiert. Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis hervorruft. Das bedeutet ganz praktisch, dass viele Faktoren einen Einfluss darauf haben, ob ich eine bestimmte Situation als Trauma erlebe oder ob ich das als belastendes Lebensereignis erlebe. Das sind mein Alter, meine Belastbarkeit, meine psychische Stabilität, das heißt, wenn ich vorher schon instabil war oder vorher schon Traumata erlebt habe, bin ich sehr viel schneller oder ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich eine solche Situation wieder als Trauma erlebe. Meine persönlichen Kompetenzen, meine Persönlichkeit überhaupt und tatsächlich auch meine persönliche Tagesverfassung kann eine Rolle spielen. Man weiß zum Beispiel, dass Helferpersonen wie Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter bei irgendeinem Einsatz, obwohl sie so einen Einsatz schon zigmal gemacht haben, dann plötzlich von einer Situation traumatisiert werden. Also nochmal ganz wichtig, wenn ich eine Situation als Trauma erlebe, habe ich keine Bewältigungsmöglichkeiten und empfinde Ohnmacht und ganz oft auch Todesangst. Um jetzt besser zu verstehen, wie es dazu kommt, dass wir keine Bewältigungsmöglichkeiten haben, machen wir jetzt mal zuerst einen kleinen Ausflug in die Stresstheorie. Stress ist ja ein Begriff, der mindestens im Moment so oft benutzt wird wie Trauma. Und ich denke, jeder von euch kann etwas mit Stress anfangen. Bei Stress fühlen wir Anspannung, manchmal auch Unruhe, und bei einem hohen Stress wird das Ganze dann oftmals begleitet von körperlichen Symptomen wie Zittern, Herzrasen, Magenschmerzen und sonstiges. Und wenn wir in eine gefährliche Situation geraten, bekommen wir in der Regel Panik oder Angst. Und Angst ist eine ganz massive Stressreaktion. Nun muss man verstehen, dass das Programm Stress für unseren Körper, was wir auch bei Gefahr erleben, etwas ist, mit dem Gott erstmal etwas sehr Positives geschaffen hat. Stress soll uns nämlich helfen, Gefahrensituationen zu meistern. Der Stress versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft, indem er viele Körperfunktionen sozusagen hochfährt. Und dieses Hochfahren der Körperfunktionen dient dazu, dass wir in gefährlichen oder schwierigen Situationen adäquat reagieren können. Das heißt, wir können das Äußerste aus uns herausholen, um diese Situation zu meistern. Und bei einer gefährlichen Situation ist das entweder Bewältigung der Situation oder beide Beine in die Hand nehmen und abhauen. Wir sind als Menschen also so geschaffen, dass dann, wenn unsere Anspannung und unser Stress steigt, unser Körper blitzschnell eine immense Kraftentfaltung und Bereitstellung zeigt, die dann dazu dienen soll, eine Situation adäquat zu meistern. Und die Schaltzentrale, die das alles regelt, ist unser Gehirn. Ein Beispiel. Einem Autofahrer läuft ein Kind vor das Auto. Das ist normalerweise eine Schrecksekunde. Die Stressreaktion kommt in Gang. Der Autofahrer kann in der Regel dann blitzschnell reagieren, tritt auf die Bremse, und wenn er kurz vor dem Kind zum Stehen kommt, dann hat er damit eine Bewältigungsmöglichkeit für die Situation geschaffen. Eine andere Situation. Eine Fahrradfahrerin fährt durch einen dunklen Park. Plötzlich stellt sich ihr ein Mann in den Weg und versucht, sie vom Rad zu zerren. Auch hier setzt das Stressprogramm ein. Wenn es der Fahrradfahrerin in einem Gerangel gelingt, sich loszureißen, dann hat sie gekämpft und die Situation dadurch bewältigt. Wenn sie den Mann auf irgendeine Weise früh genug wahrgenommen hat und in die Pedale getreten hat, sodass der Mann sie nicht erwischen konnte, dann ist es ihr gelungen, abzuhauen. Die Stressreaktion hat in diesen beiden Beispielen bewirkt, dass die gefährliche Situation durch Bewältigung oder Flucht aufgelöst werden konnte. Falls es der Fahrradfahrerin jedoch nicht gelingt, den Mann zur Flucht zu bringen oder selbst zu fliehen, dann muss unser Gehirn, um mit dieser Situation fertig werden zu können, damit wir als Mensch auch damit fertig werden können, dann muss unser Gehirn eine andere Lösung für dieses Problem finden. Michaela Huber, eine der Koryphäen der Traumatherapie in Deutschland, sagt in ihrem Buch Trauma und Traumabehandlung Teil 1, damit ein Ereignis aber zum Trauma für einen Menschen werden kann, muss eine Dynamik in Gang kommen, die sein Gehirn buchstäblich in die Klemme bringt und es geradezu dazu nötigt, auf besondere Weise mit diesem Ereignis umzugehen. Diese Klemme nennt sie traumatische Zange. Wenn wir also nicht mehr fliehen, nicht mehr kämpfen können, dann reagiert unser Gehirn statt mit den Impulsen kämpfen oder fliehen mit Freeze, also erstarren, und Fragment, zersplittern. Also unsere Fahrradfahrerin würde dann in so einer Situation, wenn sie merkt, es geht nichts mehr, ich kann weder abhauen, ich kann nicht kämpfen, dann würde sie innerlich erstarren. Das bedeutet, dass auch ihre Empfindungsfähigkeit erstarrt ist. Und das bedeutet auch, dass sie dann das, was passiert, nicht mehr so stark wahrnimmt. Es werden in dieser Situation Endorphine ausgeschüttet. Die körperlichen Schmerzen und auch Todesängste werden dadurch vermindert und ausgelöscht. Das heißt, die Traumareaktion ist erstmal eine Schutzfunktion für unseren Körper, damit wir das, was passiert, nicht so stark wahrnehmen. Ähnlich wie das ja auch bei körperlich Verletzten bei einem Autounfall ist, die ja auch oft ihre Schmerzen nicht wahrnehmen. Das bedeutet, dass der Betroffene dann aber auch sich oft so erlebt, wie innerlich so ein bisschen zur Seite getreten, wie neben sich stehend. Er erlebt sich so, als wenn er so ein bisschen von außen zuguckt, was da einem anderen passiert. Und das nennt man dann mit einem Fachbegriff Dissoziation. Den werde ich etwas später noch ein bisschen erklären. Neben dem Erstarren kommt dann das Fragmentieren dazu. Das bedeutet, dass das Erlebnis, das was passiert, in Einzelteile zerlegt wird oder auch zersplittert wird und diese einzelnen Teile werden so im Gehirn verteilt, dass das Ereignis im Nachhinein nicht mehr im Ablauf komplett wiedergegeben werden kann. Jetzt ist die spannende Frage, wie macht unser Gehirn das? Das ist das limbische System. Und normalerweise werden alle Reize, die wir wahrnehmen, im limbischen System zum Thalamus geleitet. Der ist hier. Dann vom Thalamus zur Amygdala, dann zum Hippocampus und dann weiter über den Thalamus zurück zu den beiden Hirnhälften, doch zu den Sprachzentren und zum Vorderhirn. Und so beginnt eine innere Verarbeitung der Reize. Und das passiert bei allem, was wir aufnehmen. Reize, die bei uns ankommen, also Informationen, die wir von außen wahrnehmen, die werden im Gehirn aber als kalt oder heiß identifiziert. Und der Temperaturfühler ist hier genau die Amygdala. Wenn ein Reiz also kalt ist, dann wird er als nicht besonders stressreich identifiziert und dann nimmt dieser Reiz im Gehirn diesen normalen Weg, den ich eben beschrieben habe. Wenn aber die Amygdala einen hereinkommenden Reiz als gefährlich, als heiß einstuft, dann fängt sie an zu feuern und dann kommt die Stressreaktion in Gang, die ich eben beschrieben habe. Das heißt, im Körper geht alles los, um uns darauf vorzubereiten, zu fliehen oder die Situation zu bewältigen. Und wenn das aber dann nicht geht, dann setzt die Traumareaktion ein. Dann schaltet nämlich der Hippocampus ab. Das heißt, der Teil im Gehirn, der im Grunde genommen die Erlebnisinhalte speichert, der setzt aus. Das bedeutet aber, dass der Ablauf der Geschehnisse nicht richtig registriert wird, dass das Erlebte aufgesplittert wird, Gefühle und Körperreaktionen wie Angst und Panik werden in der Amygdala gespeichert und da es dazu keinen Erlebnisinhalt gibt, kann das Geschehen dann auch nicht in den normalen Verarbeitungsprozess gehen, weil das, was an Gefühlen und Körpergefühlen da ist, bleibt in der Amygdala drin und das andere ist nicht abrufbar. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar haben Diane und Dr. Tom Hawkins diesen Vorgang von normalen und traumatischen Erfahrungen sehr anschaulich in eine kleine Geschichte verpackt. Und ich habe gedacht, das ist ein ziemlich kompliziertes Zeug, was ich euch jetzt hier genannt habe und ein sehr trockenes Zeug. Und deshalb wollte ich das Ganze nochmal etwas lockerer rüberbringen. Das ist die Geschichte von Ami und Hippo. Und diese Geschichte und auch die Bilder und auch alle weiteren Bilder, die ich jetzt in diesem Vortrag verwende, die habe ich dem Buch von Ursula Roderus, Handbuch zur Traumabewältigung, entnommen. Also, wir befinden uns im Kontroll- und Schaltzentrum Gehirn in der Abteilung, in der alles gesammelt und weiterverarbeitet wird, was wir sehen, riechen, hören, fühlen, wahrnehmen. Ein besonders wichtiger Mitarbeiter ist Hippocampus, unser persönlicher Geschichtsschreiber. Er steht in seinem Büro einer großen Bibliothek und ist ununterbrochen beschäftigt, Informationen zu sortieren, entsprechend einzuordnen und aufzuzeichnen. In seinem Büro gibt es viele verschiedene Bücher mit unterschiedlichen Titeln wie »Meine Familie«, »Nachbarn«, »Gemeinde«, Gespräche mit Kollege X und so weiter. Alle hereinkommenden Informationen werden den entsprechenden Büchern zugeordnet. Das bereits Bekannte wird ergänzt, das Neue ganz genau festgehalten. Für neue Daten werden neue Bücher angelegt. Dies ist Hippos Lebensaufgabe, die er mit Hingabe und Leidenschaft erfüllt. Bei dieser wichtigen und umfassenden Arbeit wird Hippo von seiner Sekretärin unterstützt. Ihr Name ist Ami Amygdala. Sie sitzt im Vorzimmer zu Hippos Büro. Alle ankommenden Informationen landen zuerst bei ihr. Aus dem Vorzimmer leitet Ami die ankommenden Informationen über diverse Telefonleitungen an Hippo weiter. Ami ist eine sehr emotionale Person, was man recht deutlich an ihren Unterschied kennen kann. In der Familie wird ein Baby geboren. Welch wunderbares Ereignis! Ami ist total begeistert, strahlt vor Freude und jubelt. Dann kommen die Daten über den täglichen Hundespaziergang der Nachbarin. Diese trägt heute zwar eine rote statt der üblichen grünen Jacke, aber wen interessiert das schon? Jeden Tag das Gleiche. Ami gähnt vor Langeweile. Hippo kann Amis Reaktionen durch ein Fenster beobachten und somit sofort erkennen, wie wichtig und belanglos die ankommenden Informationen sind. Wirkt Ami interessiert, schreibt Hippo ganz emsig. Reagiert Ami jedoch wenig, wird auch nur wenig aufgezeichnet. Bei großer Aufregung im Vorzimmer weiß Hippo, diese Sache verdient höchste Aufmerksamkeit. So wird der Sturz beim Fahrradfahren in allen Details festgehalten und kann später in allen Details wiedererzählt werden. Ami, die eifrige Sekretärin, ist allerdings nur bis zu einem bestimmten Grad belastbar. Verursacht ein Geschehen extremen Stress, wie zum Beispiel ein traumatisches Ereignis, ist Ami völlig überwältigt und kann nicht mehr reagieren. Die Telefonleitungen brechen zusammen, eine Weiterleitung der Informationen ist nicht mehr möglich. Alle Informationen bleiben auf fliegenden Blättern, unsortiert, auf Amis Schreibtisch liegen. Nichts kommt bei Hippo an, der somit die traumatischen Geschehnisse nicht einsortieren kann. Sie können nicht in den entsprechenden Geschichtsbüchern aufgezeichnet werden. In der erinnerbaren Lebensgeschichte sind an diesen Stellen Lücken und große Fragezeichen. Hippo ist darüber sehr unglücklich, kann es aber nicht ändern. Die betroffene Person kann die Erinnerungen an die traumatischen Ereignisse nicht einfach abrufen. Sie sind in Amis Vorzimmer stecken geblieben, als großes Durcheinander auf lauter einzelnen Zetteln. Völlig unsortiert. Ja, das war die Geschichte von Ami und Hippo. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Punkt. Was sind die Folgen einer solchen Traumatisierung? Und darüber hat man gerade in den letzten Jahren sehr viel rausgefunden. Und das erweckt manchmal so den Anschein, wir müssen nur eine Checkliste abarbeiten und dann geht es den Menschen wieder besser. Je mehr ich aber mit Menschen umgehe, entdecke ich, dass jeder Mensch anders ist und dass auch die Auswirkungen eines Traumas nicht bei jedem gleich sind. Trotzdem ist es gut, etwas über die vielfältigen Folgen einer Traumatisierung zu wissen. Nach einer akuten Traumatisierung, also beispielsweise, wenn mir gestern ein Unfall geschehen ist oder wenn ich gestern Opfer eines Überfalls geworden bin, dann erleben die meisten Menschen eine sehr belastende Zeit. Es ist in solch einem Fall normal, dass Sie immer wieder Bilder von diesem Ereignis vor Augen haben. Es ist normal, wenn Sie eine Zeit lang schlecht schlafen, wenn Sie Albträume haben, wenn es Ihnen insgesamt nicht gut geht. Das ist eine Zeit, in der unser Körper und unsere Psyche versucht, die Ereignisse, die ja nicht abrufbar sind, weil sie traumatisch sind, doch wieder irgendwie zusammenzubekommen, dass es dann doch noch verarbeitet werden kann. Und es ist für diese Menschen sehr hilfreich, wenn sie die Möglichkeit haben, über das Erlebte zu sprechen, wenn sie ein soziales Netz haben, das sie auffängt. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn ihnen jemand erklärt, was denn gerade mit ihnen los ist und dass das, was sie gerade da so erleben, in ihrer Situation ein völlig normales Erleben ist. In solch einer Phase gibt es auch besondere Hilfsmöglichkeiten, die den Organismus unterstützen, damit das Erlebnis dann doch noch in einen normalen Verarbeitungsprozess gehen kann. Ich arbeite in Düren ein bisschen mit dem Weißen Ring zusammen. Da hat man ja die Möglichkeit, als Verbrechensopfer auch einen Beratungscheck zu bekommen, wenn man für eine psychotraumatologische Erstversorgung, und wenn die mir Menschen schicken, die gerade so einen Überfall erlebt haben oder ein Verbrechen erlebt haben, dann gibt es so auch eine spezielle Intervention, die tatsächlich helfen soll, dass die Menschen das noch normal verarbeiten können. Und das passiert auch, denke ich, relativ häufig, dass Menschen, die vor diesem Trauma ein relativ stabiles Leben hatten, also noch nicht irgendwie sowieso schon vielleicht psychisch ein bisschen instabil war, die ein gutes soziales Netz haben, die stabil sind, dass diese Menschen das Trauma doch noch normal verarbeitet bekommen, dass da also keine Langzeitfolgen entstehen. Aber auch in solchen Fällen hört man immer wieder, dass auch Menschen aufgrund eines einzelnen Ereignisses arbeitsunfähig werden. Immer wieder hört man zum Beispiel mal, dass Lokführer, die einen Menschen überfahren haben, weil er sich auf die Schienen geworfen hat, dass die nicht mehr arbeiten können. Hier kann dann noch eine Therapie helfen, und auch da besteht die Chance, dass man das Ereignis doch in relativ überschaubarer Zeit dann verbessern kann oder die Folgen verbessern kann. Viel dramatischer sieht es natürlich bei Menschen aus, die schon als Kinder und dann auch noch über einen längeren Zeitraum traumatisiert wurden. Kinder werden durch fortgesetzte körperliche oder sexuelle Gewalt, aber auch durch emotionalen Missbrauch oder Vernachlässigung so gut wie immer traumatisiert. Das heißt, sie erleben dann immer wieder enormen Stress und auch Ohnmachtsgefühle, vielleicht sogar Todesangst. Und sie haben kaum bis keine Möglichkeiten, das dann wirklich normal zu verarbeiten. Jedenfalls nicht, wenn es wiederholt passiert und wenn es auch noch in der eigenen Familie passiert. Denn sie haben dann in der Regel niemanden, mit dem sie darüber reden können. Und sie können oft die Ambivalenz, zum Beispiel in der Person des Vaters, der ja manchmal tagsüber ein liebevoll umsorgender Vater ist und nachts zum Missbraucher wird, gar nicht einordnen und auch gar nicht damit umgehen. Und sie gehen dann im Traumageschehen selbst meistens in die Dissoziation, und da muss ich vielleicht diesen Begriff nochmal etwas näher erklären, weil Dissoziation wirklich untrennbar mit Trauma verbunden ist. Bei einer Dissoziation ist etwas getrennt, was normalerweise zusammengehört. Es passiert etwas, aber ich bin mit meiner Wahrnehmung woanders. Wir alle erleben wahrscheinlich im Alltag schon mal eine Dissoziation, und das ist ganz normal. Ich weiß nicht, wem schon mal passiert ist, dass er mit dem Auto eine längere Strecke gefahren ist, vielleicht eine Strecke, die er jeden Tag fährt, und kam dann zu Hause an und hat sich gefragt, wie bin ich denn jetzt eigentlich nach Hause gekommen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich da und da lang gefahren bin. Das ist so eine ganz normale Alltagsdissoziation. Im Traumageschehen wird es oft erlebt, und es wird dann auch oft bei Traumafolgestörungen immer wieder erlebt, diese Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht so ganz da bei dem, was gerade passiert. Und im Traumageschehen ist die Dissoziation Schutz, gerade auch für Kinder. Und man hört von diesen Kindern, die dann erwachsen geworden sind und vielleicht über den Missbrauch erzählen, manchmal solche Sätze wie, ich habe an der Decke geschwebt und habe mir das Ganze von oben angeguckt und das ist gar nicht mir passiert, das ist irgendwem anders passiert. Danach wird gerade von Kindern, aber auch manchmal von Erwachsenen, das ganze Geschehen von der Seele oft so weggedrängt, dass das dem Bewusstsein auch gar nicht mehr zugänglich ist. Das heißt, alleine, dass überhaupt Missbrauch stattfindet oder Gewalt stattgefunden hat, das wissen diese Kinder dann oft gar nicht mehr. Und dieses Wegdrängen verbraucht aber immens viel Kraft und psychischen Stress, damit man das aus dem Bewusstsein heraushalten kann. Und auch im Erwachsenenalter ist es oft so, dass das ja immer weiter verdrängt wird. Das machen die Betroffenen oft gar nicht mal bewusst. Das ist einfach so. Also es gibt viele Erwachsene, die zumindest sehr lange überhaupt nicht wissen, dass sie zum Beispiel sexuelle Gewalt erlebt haben. Aber diese Traumatisierung haben natürlich trotzdem einen riesengroßen Einfluss auf die Betroffenen und gerade bei Kindern und jungen Menschen, die ja noch kein stabiles Selbst entwickeln konnten, hat das einen enormen Einfluss auf die Entwicklung. Das heißt, eine gesunde Identität, ein stabiles Selbst können oft gar nicht entwickelt werden. Und die Fähigkeit, Gefühle zuzulassen, wird auch oft gar nicht entwickelt, weil das einfach viel zu schmerzhaft ist, Gefühle. Und deshalb ist bei diesen Menschen auch im Erwachsenenalter oft das Gefühlsleben sehr wenig ansprechbar. Ein ganz großer Teil dieser Menschenschaft ist trotz massiver Erlebnisse in der Kindheit, zumindest eine ganz lange Zeit lang, ein relativ normales Leben aufzubauen und gut zu funktionieren. Andere kriegen ihr Leben überhaupt nicht in den Griff. Man könnte sagen, dass der Lebensgarten, wenn man es mal so bildlich sieht, dass der zerstört wird oder erst gar nicht aufgebaut wird. Und die Symptome, die sich vielleicht manchmal zeigen, wie Angst und Panik bei bestimmten Dingen, Stimmungsschwankungen und Ähnliches, das ist diesen Menschen so lange schon vertraut, das kennen sie überhaupt nicht anders. Oft sind diese Menschen sehr viel weniger belastbar oder werden immer weniger belastbar. Das heißt, Dinge stressen sich schneller als andere Menschen und sie kommen manchmal aus ihrem Stresserleben auch so gut wie gar nicht raus. Und auch unterschiedliche dissoziative Zustände können immer wieder mal auftreten. Ein sehr wesentlicher Punkt ist sicherlich auch, dass bei ganz vielen die Beziehungsfähigkeit enorm gestört ist. In der Stressforschung kennt man mittlerweile das Phänomen des Hyperstresses. Hyperstress heißt im Grunde, dass Menschen schneller als andere in Stress geraten und dass sie diesen Stress auch sehr viel schlechter wieder abbauen können als andere Menschen. Und in der Stressforschung wird tatsächlich vermutet, dass Traumatisierungen dafür der Grund sein könnten. Und das bestätigt die Forschung des Neurowissenschaftlers Manfred Spitzer. Manfred Spitzer ist eigentlich ziemlich bekannt, auch durch viele Bücher, auch Medien im Kinderalter, also ein recht bekannter Neurobiologe. Und er erklärt, dass durch den ständig erhöhten Stresspegel bei Traumatisierungen Teile des Zwischenhirns geschädigt werden und dass das zur Folge hat, dass erneuter Stress schlechter verarbeitet werden kann. Und das ist tatsächlich etwas, was ich feststelle, dass Menschen mit sehr schwierigen und ziemlich sicher traumatischen Erfahrungen im Kindesalter, dass die sich im Erwachsenenalter oft als sehr wenig belastbar erweisen. Sie reagieren ganz schnell mit Überlastungssymptomen, sie können schnell körperlich erkranken, sie bekommen schnell Panik- und Angsterkrankungen oder Depressionen und das sind alles Erkrankungen, die auch Folgen von Traumatisierung sein können, wo aber nicht immer die Ursache wirklich erkannt wird. Manchmal kommt so ein Traumaerleben auch nach langer Zeit dann wieder nach oben, also dass es bewusster wird oder kommt auch in ganz klassischen Symptomen wieder nach oben. Dann zeigt es sich in der klassischen Traumafolgestörung, der posttraumatischen Belastungsstörung. Dass das oft erst relativ spät wieder nach oben kommt, hängt sicherlich damit zusammen, dass die psychische Widerstandskraft mit zunehmendem Alter geringer wird und irgendwann reicht die Kraft einfach nicht mehr aus, dass unsere Psyche das Ganze deckeln kann und unter Verschluss halten kann. Manchmal kommen solche posttraumatische Belastungsstörungen auch recht schnell nach einer Traumatisierung. Das prägnante Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung ist, dass immer wieder Teile des Traumas innerlich wiedererlebt werden, zum Beispiel körperliche Schmerzen, Gefühle von Panik, Schreckensbilder, alles in Form von Erinnerungsbruchstücken. Dann Flashbacks. Also Flashback heißt, es wird durch einen Trigger, also durch eine Auslösesituation, ein Teil der Traumasituation wiederbelebt. Und zwar genauso stark, als würde das Trauma hier und jetzt stattfinden. Also beispielsweise unsere Fahrradfahrerin, die vergewaltigt wurde. Der Vergewaltiger hat nach Zigarettenrauch gerochen. Das kann also sein, dass diese Fahrradfahrerin, wenn sie Zigarettenrauch riecht, plötzlich voll in diesem Traumafilm ist und meint, es würde jetzt und hier geschehen, weil die Gefühle genauso stark sind wie zu der Zeit der Traumatisierung. Dann können Angstzustände dazukommen, erhöhte Schreckhaftigkeit, Albträume und Schlafstörungen, körperliche Reaktionen wie Herzrasen, Atemnot, Beklemmung. Dann Vermeiden von Aktivitäten, die an das Trauma erinnern können, und auch Suizidgedanken. Häufig werden bei Flashbacks auch dissoziative Zustände unterschiedlicher Intensität ausgelöst. Ich habe zu Hause eine Klientin, die also auch eine ziemlich schlimme Traumaerfahrung mit 13 gemacht hat und die dann so einen Flashback hatte auf ihrer Arbeit. Und wo sie sagte, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Die haben einen Notarzt gerufen. Ich habe auf dem Boden gesessen und habe gewimmert wie ein kleines Kind, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Und das sind solche Zustände, die dann dazukommen können. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Das sind, was kann man denn tun? Was können Hilfen sein, wenn ich solch eine Traumatisierung erlebt habe? Was brauchen Menschen mit Traumatisierungen denn jetzt und wie können wir in Beratung und Therapie helfen? Man könnte ja nun meinen, möglichst schnell sich mit den traumatischen Ereignissen beschäftigen, sehen, dass man es irgendwie hinkriegt, dass man sie be- und verarbeiten kann, sich den Erinnerungen stellen. Hier ist aber größte Vorsicht angesagt. Dazu kommt ja, dass es oft gar nicht so ganz klar ist, was sich hinter Problemen verbirgt, mit denen Menschen zu uns ins Gespräch kommen. Wenn jemand eindeutig von Flashback-Erlebnissen berichtet oder von dissoziativen Zuständen, dann können wir ziemlich sicher bis ganz sicher sein, dass sich dahinter eine Traumaerfahrung verbirgt. Aber oftmals kommen Klienten mit Beziehungsproblemen, die kommen mit Depressionen oder einfach damit, es geht mir jetzt schlecht. Und das bedeutet für mich erstmal immer, dass ich mich auf den Menschen einlasse, der vor mir sitzt, dass ich versuche, ihrer Not zu begegnen, die sie gerade haben, mit meinem Wissen über mögliche Ursachen, die dahinter stehen können. Das heißt, dass wie so ein Scanner das immer mit abläuft, dass es ja auch vielleicht sein könnte, dass hinter sowas eine Traumatisierung steht. Und das kann mir dann helfen, konkrete Fragen zu stellen, die dann vielleicht mehr Aufschluss geben. Aber wichtig ist für mich erstmal immer, dass ich versuche, an dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, nah dran zu bleiben und versuche herauszufinden, was er denn gerade jetzt im Moment braucht. Und manchmal kann sich dann irgendwann herausstellen, ja, da gibt's auch ein Trauma. Und da ist es ganz wichtig, wenn ich das weiß, erstmal Stabilität in das Leben dieses Menschen zu bekommen. Und da geht es hier sowohl um äußere wie auch um innere Stabilität. Dazu gehört dann, dass ich diese Menschen erstmal über die Auswirkungen eines Traumas informiere. In der Psychotherapie heißt das Psychoedukation. Das heißt, ich teile den Menschen mit, was ist ein Trauma, was sind die Folgen eines Traumas. Und das, was ihr jetzt so erlebt, das ist eine relativ normale Sache, die man erleben kann, wenn man traumatisiert ist. Diese Frau, wo ich eben von dem dissoziativen Zustand erzählt habe, die hat beim ersten Gespräch zu mir gesagt, also wenn ich Ihnen das erzähle, was gerade bei mir los ist, dann sagen Sie mir, ich bin verrückt. Und nachdem sie mir so grob erzählt hat, was ihr mit 13 Mal passiert ist, da musste ich ihr sagen, Sie sind nicht verrückt, sondern das, was Sie erleben, das sind ganz normale Erlebnisse oder Folgeerscheinungen eines Traumas. Und ich denke, das ist wichtig, den Betroffenen zu vermitteln. Nicht Sie sind verrückt, sondern das, was Ihnen passiert ist, ist verrückt. Und das Wissen darüber, dass sie einfach erkennen, was bei ihnen abläuft und die Möglichkeit, das einordnen zu können, das ist für diese Menschen oft schon mal eine ganz große Entlastung. Und da ist eine ganze Menge Druck raus. Um in solch einen Prozess des Stabilisierens und der Traumabewältigung aber einsteigen zu können, ist von Seiten des Klienten aber nach meinem Dafürhalten eine ganz wichtige Entscheidung wichtig. Und vielleicht ist das sogar die wesentlichste Entscheidung im ganzen Prozess. Das ist nämlich die Entscheidung, ich will kein Opfer mehr sein. Menschen, die ein Trauma erlebt haben, sei es einmal oder mehrfach, sei es als Kind, sei es als Erwachsener, sei es von Menschen verursacht, sei es eine Naturkatastrophe. Natürlich sind diese Menschen zur Zeit, wo das geschehen ist, ein Opfer. Ein Opfer von menschlicher Gewalt oder ein Opfer von äußeren Einflüssen. Und viele dieser Menschen bleiben dann erstmal in der Opferhaltung. Denn Opfer sein bedeutet ja, ich bin dem Geschehen, ich bin anderen Menschen, ich bin dem Leben, ich bin meinen Gefühlen hilflos ausgeliefert. Ich kann an meinem Befinden nichts ändern. Ich sehe keine Möglichkeiten. Und ich denke, genau diese Haltung müssen diese Menschen aufgeben. Und ich glaube, traumatisierte Menschen, die können sich entscheiden, ich war ein Opfer, aber ich will kein Opfer mehr sein. Sie können sich entscheiden, heute ist eine andere Zeit und ich will lernen, dass ich selbst in der Lage bin, an meinem Befinden und an meiner Situation was zu verändern. Traumatisierte Menschen müssen begreifen, so wie ich denke, dass wir das alle begreifen müssen, dass wir selbst einen wesentlichen Schlüssel in der Hand halten, dass es uns besser geht. Und das können auch traumatisierte Menschen lernen, auch wenn sie dafür erstmal natürlich ganz, ganz viel Hilfe und Unterstützung brauchen für diesen Prozess. Vor einigen Wochen hat der Weiße Ring eine Frau zu mir geschickt, die war etwa so in meinem Alter. Sie war über 40 Jahre verheiratet, hatte einen Sohn, auch etwa in diesem Alter von 40. Und der Mann hat sie die ganze Ehe über misshandelt. Und irgendwann, einige Monate zuvor oder einige Wochen zuvor, war das dann wohl so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste. Und dann haben die Ärzte gesagt, also wenn Sie jetzt Ihren Mann nicht anzeigen, dann müssen wir den anzeigen. Angezeigt wird er auf jeden Fall. Und sie hat ihn dann angezeigt. Der Mann hat ihr gedroht. Er durfte nicht wissen, wo sie dann wohnt. Also das war schon eine sehr schwierige Zeit für sie. Sie hatte noch ganz schweres Asthma, also wirklich eine Frau, die massives Leiden erlebt hat. Und ich fand es so mutig zu ihr, weil sie sagt, boah, ich will da raus. Ich will mich nicht mehr verstecken. Ich will wieder leben. Ich will wieder ein anderes Leben haben. Ich will jetzt etwas tun. Und da denke ich, die hat gute Chancen, dass sie da wirklich einen Weg findet. Sie ist jetzt auf der Suche nach einem Therapieplatz und ich denke, in den paar Gesprächen, die sie bei mir hatte, hat sie schon gezeigt, dass sie etwas umgesetzt hat von dem, ein bisschen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass sie ein klein bisschen, dass es ihr schon ein klein bisschen besser geht. Und ich denke, wenn diese Menschen diese Entscheidung getroffen haben, dann wird an der Stabilität gearbeitet, indem man erstmal guckt, dass im äußeren Rahmen Stabilität ist. Das heißt, es muss geprüft werden, ob weiterhin Traumatisierungen stattfinden. Dann muss der Täterkontakt abgebrochen werden. Es muss geprüft werden, wie sicher und stabil ist das äußere Umfeld. Ist ein soziales, unterstützendes Netz da? Gibt es Familie, Freunde, Gemeinde, Kollegen, die einen positiven Einfluss auf das Befinden des Menschen haben, der Hilfe sucht? Und wenn es wenig gibt, dann gilt es, auf die Suche zu gehen, wie und ob hier eine Veränderung möglich ist. Und ich glaube, hier haben wir als Christen und auch als Gemeinden die große Möglichkeit, Betroffenen in unseren Gemeinden wirklich zu unterstützen in diesem ganz praktischen Sachen und einfach ein Ohr zu geben oder mal ein bisschen Beziehung mit diesen Menschen aufzunehmen. Auch Fragen nach der Wohnsituation oder der finanziellen Situation müssen gestellt werden. Der nächste Schritt ist dann, an der inneren Stabilität zu arbeiten. Und da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass diese ganzen Schritte nicht so linear abgearbeitet werden, wie ich das jetzt darstelle, sondern dass da einiges ineinander geht. Innere Stabilität bedeutet, dass die Betreffenden lernen, mit inneren, belastenden, schwierigen Gefühlszuständen umzugehen. Es werden zum Beispiel Strategien erarbeitet, die in Notfallsituationen, zum Beispiel bei Flashbacks, angewandt werden können. Man nennt das auch Notfallliste oder Notfallkoffer. Es wird daran gearbeitet, wie man selbst solche Gefühlszustände beeinflussen kann. Ein ganz wesentlicher Punkt, weil viele Traumatisierte oft denken, sie sind ihren Gefühlen hilflos ausgeliefert, die überfluten mich. Und es wird versucht, an dem anderen da ist. Das heißt, es wird versucht, Ressourcen zu finden, die vielleicht verschüttet sind, die vielleicht schon mal da waren. Es wird versucht, neue Ressourcen zu finden. Man schaut, ob es positive Erinnerungen und Erfahrungen im Leben gab, neben den schrecklichen Erfahrungen, die ja oft dann so überwiegend sind in unserer Erinnerung. Es wird geguckt, ob Begabungen da sind, die ich nutzen kann, Interessen, mit denen ich mich beschäftigen kann, Menschen, die mir gut tun. Und das Positive im Leben wird ganz gezielt ins Bewusstsein gerückt und auch genutzt, damit der Betreffende stabiler wird und es ihm auch wieder besser geht. Man kann vielleicht bildlich sagen, der Lebensgarten, der zerstört wurde oder der vielleicht auch nie da war, der soll wieder blühen. Okay, hier habe ich was. Eine Folie übergangen. Ja, diesen Lebensgarten habe ich gedacht, den hätte ich eigentlich gerne noch bunt gemacht, aber dazu fehlte mir die Zeit, das irgendwie noch hinzukriegen, weil das für mich so ein bisschen bedeutet hätte, da kommt immer mehr Farbe in mein Leben. Auch das Design für die PowerPoint-Präsentation habe ich ganz bewusst ausgewählt, so ein dunkler Hintergrund mit einer schemenhaften Blume, die schon andeuten soll, da ist irgendwas noch verborgen, was doch noch aufblühen kann. Ja, um den Lebensgarten wieder aufzubauen, bedarf es neben der Ressourcen auch ganz gewiss, ganz bestimmt einem Gegengewicht zu diesen Bildern des Grauens. Und hier gibt es viele Möglichkeiten, die zu schaffen. Also wir haben von Gott die Fähigkeit geschenkt bekommen, uns Dinge vorzustellen in unserem Inneren. Der eine kann das sehr gut, ganz farbig, malt sich alles in leuchtenden Farben aus. Und der andere tut sich vielleicht ein bisschen schwer, sieht es vielleicht nur schwarz-weiß, aber die Fähigkeit, sich was vorzustellen, haben wir alle. Und diese kann man auch ein bisschen ausbauen. Und da ist es wichtig, dass wir ganz bewusst mit dieser Vorstellungskraft arbeiten können. Da gibt es Übungen, die man machen kann. Wir können uns vorstellen, dass wir uns im Inneren einen Garten errichten, wo wir uns dann aufhalten. Wir können uns vorstellen, dass wir uns an einen sicheren Ort begeben, wenn wir Gefahr haben. Das tut uns gut, das entspannt uns, das lenkt unsere Aufmerksamkeit von negativen Erfahrungen weg. Aber das hilft auch wirklich, uns mehr in Sicherheit zu bringen im Inneren. Man weiß heute, dass die Dinge, die wir uns vorstellen in unserem Inneren, in unserem Gehirn die gleiche Wirkung haben, als wenn wir es selber erlebt hätten. Das heißt, es werden neue Verbindungen im Gehirn geschaffen und wenn wir häufiger solche positiven Bilder in uns aufflackern lassen oder uns ausmalen, dann stabilisiert uns das Ganze. Ein anderer Punkt ist, am Mangelerleben dieser Menschen zu arbeiten. Denn gerade wenn eine Traumatisierung schon im Kindesalter stattgefunden hat, dann gibt es in diesen Menschen einen Teil eines verwundeten Kindes, eines Kindes, das Angst hat, das in dieser Zeit niemand geholfen hat. Und dieser kindliche Teil, der damals Trost und Zuwendung in dem Leid gebraucht hätte, aber ihn nicht bekommen hat, der ist auch beim Erwachsenen noch sehr präsent und sehr lebendig. Und es ist wichtig, dass dieser Teil einen Platz im Leben des Betroffenen bekommt, dass dieser Teil versorgt wird. Und hier kann der Mensch, der eine Traumatisierung erlebt hat, auch selber lernen, wie er gut mit diesem Teil umgeht. Und ich glaube, dass die Beziehung zu Gott hier eine ganz große Hilfe sein kann, denn er hat uns ja schon alles bereitgestellt, was wir brauchen. In dieser Phase kann man aber auch an den Traumafolgen arbeiten, denn die Auswirkungen eines Traumas sind ja nicht nur durch die Erinnerungen an das Ereignis, das plötzlich einschießt, vorhanden. Je früher und häufiger Menschen traumatisiert wurden, das habe ich schon gesagt, umso mehr sind ihre Identität, ihr Selbstbewusstsein und ihre Denkweise betroffen. Und sie fühlen sich oft selber schuld an dem, was ihnen widerfahren ist. Und all das kann bearbeitet werden, besprochen werden und all das kann eine Veränderung erlangen. Sich mit den traumatischen Erfahrungen selbst zu beschäftigen, das würde man Traumadurcharbeitung nennen, Traumakonfrontation oder Traumaexposition, das ist erst dann möglich, wenn eine gewisse Stabilität erreicht ist, damit man das auch durchstehen kann, wenn man die Fähigkeit hat, sich auch selbst zu beruhigen und zu trösten. Und es gibt da verschiedene methodische Ansätze, solch ein Trauma durchzuarbeiten. Das richtet sich ganz oft nach der Ausbildung des jeweiligen Therapeuten. Und jemand, der das machen möchte, da ist es sehr hilfreich zu gucken, okay, welcher Therapeut macht was, nach welcher Methode arbeiten die denn, und auch sich mit diesen einzelnen Methoden schon mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Es gibt viele gute Informationsquellen, es gibt viele Bücher, da hat man viele Möglichkeiten, das zu tun. Viele der Traumaspezialisten sagen heute, dass solch eine Traumakonfrontation nicht zwingend notwendig ist und auch nicht immer sinnvoll ist, sondern dass es in vielen Fällen ausreichend ist, eine gute Stabilisierungsarbeit zu leisten, also all das zu machen, was ich eben beschrieben habe. Und das ist aber immer eine Frage, die dann zwischen Betroffenen und Therapeut geklärt werden muss. Das Ziel einer solchen Traumadurcharbeitung ist, dass das, was eben in unserem Gehirn zersplittert war, wieder zusammenkommen soll. Und dass es dann ganz normal in einen Verarbeitungsprozess gehen kann. Das heißt, das Ziel ist dann auch, dass zum Beispiel Flashbacks möglichst aufhören sollten. Ja, was kommt dann, wenn ein Trauma durchgearbeitet ist? Was kommt nach der Stabilisierung? Dann kommt meist noch eine Phase, in der ich tatsächlich dieses Trauma dann verarbeite, wie ich andere Erlebnisse auch verarbeite. Da kommen Gefühle auch teilweise wie Wut, wie Trauer hoch. Also meine Klientin, von der ich eben erzählt habe und wo ich gerade so dabei bin, auch das Trauma ein bisschen durchzuarbeiten und die vorher eigentlich auch sich selber schuldig gefühlt hat daran, dass es passiert ist, die auch eigentlich das gar nicht so unfassbar fand, was ihr da passiert ist. Da kommen dann jetzt so, also wie kann man denn sowas einem Menschen antun? Wie kann ein Mensch sowas tun? Also diese Dinge, das ist ja unfassbar. Das kommt oft erst, nachdem man auch ein Stück mit diesen Leuten gearbeitet hat und sie begleitet hat. Aber auch das ist ganz wichtig, um gesünder zu werden, sich diesen Gefühlen zu stellen und das auch zuzulassen. Und das Ziel ist, dass ich irgendwann sagen kann, es ist passiert, es war schlimm, aber ich lebe heute, das Ganze ist Vergangenheit und heute habe ich ein gutes Leben. Wichtig ist zu sagen, dass diese drei Phasen, die ich jetzt so vorgestellt habe, Stabilisierung, Traumadurcharbeitung und dann diese dritte Phase, die man auch Integration nennt, nicht vollkommen linear verlaufen, sondern immer wieder auch ineinander übergehen. Und die Frage, die sich vielleicht jetzt der ein oder andere stellt, was kann ein Mensch erwarten nach einer erfolgreichen Therapie? Wenn ich Menschen frage, was für sie das Ziel von solch einem Beratungstherapieverlauf ist, dann höre ich oft, ich will endlich, dass das alles vorbei ist. Ich will, dass das alles aufhört und am liebsten möchte ich, dass ich alles vergessen kann und dass ich so leben kann, als wäre das alles überhaupt nicht passiert. Und ich denke, das ist nicht möglich. Wir werden immer wissen, dass es passiert ist und es wird immer irgendwelche Folgen in uns haben. Ein realistisches Ziel kann aber sein, dass ich das Erlebnis verarbeitet bekomme und dass ich irgendwann weiß, Es ist geschehen, es gehört zu meinem Leben, es war schlimm, aber es ist Vergangenheit. Und ich kann mit dem, was damals war, heute umgehen. Und heute ist mein Leben gut. Das kann in manchen Fällen immer noch ein Leben mit gewissen Einschränkungen sein. Denn gerade Menschen, die sehr früh traumatisiert worden sind, werden vielleicht immer nicht so belastbar sein wie andere. Aber ich denke, auf jeden Fall ist eine wesentliche Verbesserung im Befinden und auch eine Verbesserung in der Lebensqualität zu erreichen. Und ich glaube, dass wir als Christen ja das unendliche Geschenk haben, dass wir nicht allein durch einen solchen Prozess gehen müssen, sondern dass wir Gott an unserer Seite haben. Aber unsere Gottesbeziehung kann da natürlich auch nochmal ganz wichtig in diesem Prozess sein und auch nochmal Fragen aufwerfen. Denn das kommt vielleicht auch. Wo war denn Gott in diesem Prozess, als mir das passiert ist? Wieso hat er nicht eingegriffen? Warum hat er das zugelassen? Und ich denke, auch diese Fragen müssen gestellt werden dürfen. Da kann man nicht einfach drüber wegwischen, sondern es ist auch wichtig, dass die Betroffenen das Recht haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ein wichtiges Thema können wir aber jetzt hier nicht mehr vertiefen. Viele erleben aber dann auch, dass ihre Gottesbeziehung einen ganz wesentlichen Halt gibt, dass Gott durchträgt und dass Gott alles schon getan hat, um unseren Mangel auszufüllen. Und ich glaube, das ist so. Er hat alles getan, wir müssen es nur ergreifen. Und ich glaube, dass manche Traumatisierte, vielleicht sogar viele Traumatisierte, die Jesus kennen, auch erlebt haben, dass da wirklich manchmal Heilung kommt, dass er an bestimmten Punkten einen wesentlichen, ja, wesentlich eingreift und etwas geschieht an Verbesserung, an Heilung, was man vielleicht mit menschlichem Verstand gar nicht nachvollziehen kann und was nach menschlichem Ermessen vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Und ich möchte zum Ende einen Vers aus Psalm 147 lesen und ich wünsche einfach allen, die Traumaerfahrungen haben, dass sie das auch wirklich so erleben. Und zwar steht in Psalm 147, Vers 3, er heilt alle, deren Herzen zerrissen sind, und heilt alle ihre Wunden.